Ja, wir legen ja dieses Jahr Grundlagen. Das heißt, wir sprechen über grundsätzliche Themen, über was uns die Bibel berichtet. Da haben wir schon einiges gehört. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir haben angefangen mit dem Thema Offenbarung. Das heißt, woran können wir erkennen, dass es überhaupt einen Gott gibt? Da haben wir auch besonders über die Bibel gesprochen. Und jetzt halten wir uns eigentlich schon seit Langem mit dem großen Thema Gott auf. Wir haben über ihn gesprochen, die Dreieinigkeit, sind die einzelnen Personen durchgegangen und jetzt zuletzt haben wir auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Es geht jetzt eigentlich mehr um seine Geschöpfe. Wir sprechen jetzt über die Engel, danach auch über den Menschen, dann kommt auch dann der Sündenfall dazu. Aber heute wollen wir uns ganz besonders über die Engel einmal Gedanken machen. Und ich möchte es gleich vorausschicken, es wird hauptsächlich um die, ja in Anführungsstrichen, guten Engel gehen, weil wir werden nochmal ein extra Thema über den Teufel und die Dämonen haben, also über die gefallenen Engel. Das soll aber ein gesondertes Thema sein. Ich glaube, ein interessantes Thema, der Ian sagte heute Morgen schon, Papa, ich will bei der Predigt dabei sein. Er hat einen Engel, den er besonders mag und das ist der Erzengel Michael, also von dem hätte er jetzt gerne was gehört. Aber ich denke, es ist ein Thema, obwohl es vielleicht interessant ist für so manchen, wir beleuchten das, glaube ich, nicht so oft. Wir sprechen vielmehr über den Teufel und die Dämonen. Da haben wir auch unsere Kämpfe mit. Das ist oft ein Thema, aber über die guten Engel eher weniger. Wahrscheinlich sprechen wir eher über sie, wenn sie konkret im Bibeltext vorkommen. Ansonsten denken wir vielleicht nicht so viel an die. Aber in einer Hinsicht tauchen sie dann doch immer wieder auf, auch in Gesprächen, sowohl bei Gläubigen als auch bei Ungläubigen. Und das ist immer dann, wenn wir über Schutzengel sprechen. Bei Ungläubigen häufig eher als Glücksbringer verstanden. Also ich habe jetzt zweimal das Büro gewechselt, also bin gelandet bei zwei Kollegen. Und jedes Mal sah ich dann immer so ein Glücksbringer, so ein Engelchen da stehen, ja. Oder auch am Bildschirm da irgendwie hängen. Auch die Werbung weiß um den Nutzen des Schutzengels. Ich weiß nicht, ob ihr die frühere Provinzialwerbung noch im Kopf habt. Ja, also da sehen wir den Tollpatsch, der alles umhaut. Und da kommt ein Engel dazu und versucht alles irgendwie im Griff zu behalten. Und das gelingt ihm dann doch nicht so ganz. Und dann wissen wir schon, wo es hingeht. Also da braucht es eben doch ein bisschen mehr als einen Schutzengel und dann der passende Slogan. Ihr Schutzengel gibt sein Bestes, wenn das nicht reicht, gibt es die Provinzial. Ja, also da kommen sie eben auch nochmal vor. Und wo wir sie, glaube ich, auch noch häufig finden, ist auf Gemälden, Skulpturen, irgendwelche Figuren. Da hat sich besonders ein bestimmtes Bild hervorgetan. Wir kennen dieses kleine, bisschen pummelige Engelchen mit den gelockten Haaren. Irgendwie tut es so niemandem etwas und zu Weihnachten, gerade als Deko, ist das immer so ganz nett. Und ich glaube, dieses Bild von Engel steckt doch bei vielen ganz, ganz tief drinne. Also eine nette Figur, aber doch eher vielleicht etwas für das Märchenbuch. Doch was sagt die Bibel darüber? Ich möchte jetzt ein paar grundsätzliche Dinge über Engel sagen. Es wird vielleicht auch ein bisschen trockener, das heißt, es werden viele Informationen sein, aber es soll uns einfach mal ein bisschen weiterhelfen. Und dann später wollen wir noch mal ganz genau hinschauen, was ist denn das besondere Anliegen der Engel. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass die Bibel eigentlich relativ viel über Engel sagt. Erstaunlich viel. Auch wenn wir nicht so viel darüber reden, aber uns sollte zumindest eins bewusst sein, es wird die Zeit kommen, da werden für uns Engel sehr, sehr selbstverständlich sein. Im Himmel wird es von ihnen wimmeln. Ja, wir werden die ganze Zeit Kontakt mit ihnen haben. Das muss uns bewusst sein. Wir lesen, dass sie bei der Schöpfung dabei waren, bei der Schöpfung des Universums, Hiob 38, bei der Gesetzgebung. Da lesen wir auch, dass sie dort vermittelt haben. Da gibt es mehrere Stellen dazu. Und besonders, wenn wir das Leben Jesu betrachten, da finden wir immer wieder Engel. Bei seiner Geburt sehen wir sie, bei seiner Versuchung, da dienen sie ihm zum Beispiel. Jetzt hatten wir das gerade im Garten Gethsemane, da wird Jesus von ihnen gestärkt. bei seiner Auferstehung, da kündigen sie das an, bei der Himmelfahrt sind sie dabei und auch bei seiner Wiederkunft. Immer bei den entscheidenden Ereignissen finden wir irgendwo Engel. Und das macht schon mal deutlich, dass Gott ihre Gegenwart und auch ihren Dienst sehr, sehr hoch einschätzt. Nun, Engel sind geschaffene Wesen, ich glaube, das ist uns klar. Der Zeitpunkt der Erschaffung ist ja schwierig festzulegen. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Auslegungen, aber lesen wir mal vielleicht zwei Verse dazu aus dem Buch Hiob. Hiob 38, da geht es um die Frage, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Und dann lesen wir mal die Verse 6 und 7, Kapitel 38. Hiob 38, 6 und 7. Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Und diese Morgensterne und Söhne Gottes scheinen die Engel zu sein. Und sie haben gejubelt, als diese Erde hier entstand. Also da schienen sie schon da gewesen zu sein. Es kann sein, also, dass sie irgendwann vorher erschaffen wurden. Was wir über sie weiter wissen sollten, ist, dass sie Geisteswesen sind. Das heißt, sie haben keinen Körper, wie wir Menschen. Aber wenn Menschen sie gesehen haben, dann traten sie meistens in Menschengestalt auf. Oder Gott gibt dem Menschen eine besondere Schau für die Engel. Beispielsweise, ja, es gibt einen interessanten Vers in Hebräer 13, Vers 2, das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, aber da werden wir aufgefordert, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Nun, da fallen uns wahrscheinlich gleich zwei Geschichten ein. Das ist einmal der Abraham, der Besuch bekommt von Gott und zwei Engeln. Und dann später auch sein Neffe Lot. Die versuchen ihn dann aus der Stadt herauszuholen. Und es war nicht sofort klar, wer sind denn diese Personen? Sie werden dort auch einfach Männer genannt. Also es war gar nicht so klar, dass das Engel waren. Und dann, was die Schau betrifft, da gibt es verschiedene Geschichten, aber nehmen wir zum Beispiel den Josef, den Ehemann von der Maria, der begegnet einen Engel oder sieht einen Engel Gottes im Traum. Das finden wir auch häufiger in der Bibel. Jeder Engel hat, wie auch der Mensch, eine eigene Persönlichkeit. Ich glaube, das ist uns auch bewusst. Sie sind sehr intelligent, haben einen moralischen Willen. Das zeigt sich besonders auch im Fall der Engel. Ja, also da sieht man das ganz besonders. Sie zeigen Emotionen und auch wichtig, sie tragen Verantwortung für ihren Dienst und auch für all die Entscheidungen, die sie treffen. Paulus macht so eine interessante Bemerkung, wenn er sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das steht in 1. Korinther 6, Vers 3. Also die tragen auch Verantwortung und wir werden sogar dabei sein und sie richten. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, aber die Bibel sagt das. In ihrem Ursprung waren sie alle in einem heiligen Zustand. Wie es dazu kam, dass ein Teil der Engel abfiel, dazu sagt die Bibel uns eigentlich nichts Eindeutiges. Es wird zum Teil abgeleitet von gewissen Stellen, zum Beispiel von Hesekiel 28, aber eigentlich ist dort die Rede mehr von einem König von Tyros. Aber da leitet man doch ab und man sagt, Mensch, hier wird so viel ausgesagt, ob das nicht der Teufel ist, von dem am Ende da auch die Rede ist. Aber das wäre da nochmal ein gesondertes Thema. Der Name, ich habe sie jetzt so mal bezeichnet, gute Engel, finden wir so eigentlich in der Schrift nicht. Sie werden meistens einfach Engel genannt. Und Engel, wenn wir das mal übersetzen würden wörtlich, im Griechischen Angelos, das heißt eigentlich nur Bote oder Gesandte. Erstaunlich, übersetzen tut das kaum einer, weil der Begriff Bote häufig eben auch in anderer Form vorkommt, auch für Menschen gebraucht wird. Ich glaube, der Einzige, der das so konsequent übersetzt, das ist Herbert Janssen. Er hat nur noch mal in eckigen Klammern vorher angefügt, himmlischer, also in Klammern, Bote, damit man weiß, dass es ein Engel ist. Aber der hat das ziemlich wörtlich übersetzt. Ansonsten werden sie auch manchmal so genannt, auserwählte Engel, zum Beispiel in 1. Timotheus 5, 21, oder heilige Engel. Dann wissen wir, da sind die guten Engel mit gemeint. Nun, auch interessant, sprechen wir mal über ihre Zahl. Wie viele Engel gibt es? Da haben sich ja schon viele Gedanken gemacht. Jeder müsste doch seinen eigenen Schutzengel haben und dann wird er gerechnet und so weiter. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall wissen wir, die Zahl bleibt immer konstant. Also im Gegensatz zu den Menschen, das sagt Jesus zum Beispiel auch, sie vermehren sich nicht. Sie werden nicht geboren und sie sterben nicht. Sie wurden einmal erschaffen und bleiben. Ja, zu der Zahl, wie viel gibt es? In Hebräer 12, Vers 22 wird dieser Ausdruck gebraucht. Da ist die Rede von Myriaden von Engeln. Also im Griechischen die Myriade, das ist einfach eine Zahl für 10.000. Und wenn die Mehrzahl gebraucht wird, Myriaden, bedeutet das eigentlich im Griechischen unzählbar. Und Offenbarung 5, Vers 11 setzt nochmal einen drauf. Da ist die Rede von Myriaden mal Myriaden. Also die Bibel sagt, es sind unfassbare viele Engel. Das können wir gar nicht fassen, wie viel es am Ende gibt. Unzählbar. Vielleicht auch interessant, wie ist denn das Verhältnis? Wie viele heilige oder auserwählte Engel gibt es und wie viele gefallene Engel? Da gibt es vielleicht eine Bibelstelle, die uns da weiterhilft. Das ist Offenbarung 5, Vers 4. Da ist nämlich die Rede davon, dass der Satan den dritten Teil der Sterne mit sich zieht. Und wenn wir das mal so genau lesen, dann scheinen damit gefallene Engel gemeint zu sein. Also 2/3 gute Engel, 1/3 gefallene Engel. Das ist wahrscheinlich so ungefähr das Verhältnis. Es gibt noch etwas, was sehr auffällig ist bei den Engeln. Da gibt es eine klare Hierarchie, eine klare Rangordnung. Zum Beispiel lesen wir davon, es gibt sogar eine Ratsversammlung der Engel. Psalm 89 wird das zweimal gesagt, in Verse 6 und 8. Und in dieser Ratsversammlung darf erstaunlicherweise auch der Teufel auftreten. Das lesen wir zum Beispiel in Hiob, der erscheint da, auch dort. Und auch ansonsten wird immer wieder betont, es gibt dort Ordnungen und Hierarchien, sowohl bei den gefallenen Engeln als auch bei den guten Engeln. In Epheser 3, Vers 10 und Epheser 6, Vers 12 werden diese beiden Seiten auch genannt. Jesus spricht auch darüber. In Matthäus 12 kriegt er ja einen ganz scharfen Vorwurf. Da sagen sie, du treibst den Dämonen durch den Beelzebul, das ist der oberste Dämon, durch den treibst du ihn aus. Und dann sagt er, nee, das funktioniert so nicht. Der Beelzebul, er sagt, das ist der Teufel, der hat ein Haus. Und dazu gehören noch viele Mitglieder. Und er sagt, dieses Haus würde nicht funktionieren, wenn die sich untereinander streiten würden. Und damit macht er auch deutlich, selbst in diesem bösen Haus von Teufel und Dämonen gibt es klare Strukturen, klare Hierarchien und die halten zusammen. Das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, deswegen ist ja auch ihr Auftreten so effektiv. Das sagt Jesus uns auch. Wenn die zerstritten wären, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Das Böse funktioniert deshalb so gut, in Anführungsstrichen, weil die zusammenhalten. Und das weiß der Teufel auch. Und deswegen macht er Folgendes. Er wird ja auch der Durcheinanderbringer genannt, der Diabolos. Uns versucht er durcheinander zu bringen, damit wir diese Strukturen verlieren, die Ordnung verlieren, den Zusammenhalt. Und damit wird schon klar, wie wichtig das auch für uns ist. Wenn die zusammenhalten, dann müssen wir auch zusammenhalten. Das werden wir gleich auch sehen, bei den Engeln ist es, bei den guten Engeln ist es genauso. Lass uns noch mal darüber sprechen, welche Engel wir so kennen aus der Bibel. Ich glaube, der bekannteste Engel, den wir so kennen, ist wohl der Engel Gabriel, zumindest wird er am meisten genannt. Ist eigentlich recht erstaunlich, dass wir den so gut kennen, denn er wird gar nicht so häufig genannt. Sein Name bedeutet so viel wie Held Gottes oder Kämpfer Gottes. Und Gott sendet ihn besonders immer, wenn er wichtige Botschaften hat für Menschen. Zum Beispiel im Propheten Daniel, da taucht er auf. Oder in der Begegnung mit dem Priester Zacharias, wo die Ankündigung kommt, dass er einen Sohn bekommt. Und später auch bei der Maria. Das sind eigentlich so die einzigen Stellen, wo der so vorkommt. Mehr haben wir gar nicht. Ein anderer Engel ist der Engel Michael, den hatte ich schon genannt. Sein Name bedeutet so viel wie wer ist wie Gott. Und er wird als einziger Erzengel genannt. Also er scheint an der Spitze der Engelheere zu stehen. Und wo taucht er immer wieder auf? Ist mir aufgefallen, er taucht besonders da auf, wo gekämpft wird. Immer wenn die großen Kämpfe anstehen, da taucht plötzlich dieser Erzengel auf. Im Buch Daniel wird er der Schutzengel Israels genannt. Er kümmert sich besonders um das Volk Israel und wacht darüber und hilft diesem Volk immer wieder in der Not. Ja, wir haben auch zum Beispiel eine ganz erstaunliche Geschichte im Judasbrief. Die finden wir im Alten Testament so gar nicht. Da gibt es auch einen Kampf, nämlich da geht es um das Begräbnis von Mose. Und da kämpft der Teufel und dieser Erzengel Michael um den Leichnam. Also auch dort wird gekämpft. Wo taucht er noch auf? Er wird besonders in der Endzeit in Erscheinung treten. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 7 von einem großen Kampf, der im Himmel stattfindet oder in der Luft. Und da tritt er an die Spitze der Engelheere und kämpft gegen den Drachen und die Dämonen. Also auch dort taucht er auf. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, er muss eine gewaltige Stimme haben. Wie komme ich darauf? Die Bibel sagt uns, wenn der Herr Jesus wiederkommt, da werden wir eine laute Posaune hören und da kommt noch ein lautes Rufen. Da wird nämlich ein Erzengel rufen. Und da wir keinen anderen Erzengel kennen als den Michael, ist er da wahrscheinlich damit gemeint. Er wird dann alle zusammenrufen. Sprechen wir vielleicht nochmal über die Cherubim. Also von diesen guten Engeln werden die am häufigsten genannt. Also die anderen Engel finden wir gar nicht so häufig, aber die Cherubim werden immer wieder genannt. Lass uns nochmal eine Stelle aufschlagen. Das erste Mal tauchen sie auf in 1. Mose 3, Vers 24. Ich denke, es ist uns sehr gut bekannt. 1. Mose 3, Vers 24. Und er, also Gott, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also wir merken gleich, die Cherubim nehmen eine Wächterfunktion ein und das finden wir immer wieder in der Bibel. Wo tauchen sie besonders auf? Wir finden sie besonders im Heiligtum Gottes. Denk mal an den Propheten Hesekiel, da haben wir diesen Thronwagen Gottes und da ist die Rede von vier lebendigen Wesen mit vier Flügeln. Und auch dort tauchen sie auf beim Thron Gottes und der Prophet Hesekiel beschreibt sie folgendermaßen. Er sagt, sie sehen aus wie Menschen, haben eine feurige Gestalt, also ähnlich wie auch in 1. Mose 3, bewegen sich wie der Blitz, die Beine sehr feststehend. Wie gesagt, jedes Wesen hat vier Flügel und sie haben vier Gesichter, heißt es dort. Einmal wie ein Mensch, wie ein Löwe, ein Stier, wie ein Adler. Und auch ganz wichtig, sie gehen dorthin, wo der Geist Gottes sie hintreibt. Das sind so die Aussagen, die dort getroffen werden. Und sie tauchen noch in einem anderen Heiligtum auf. Und zwar in einem irdischen Heiligtum, nämlich in der Stiftshütte, ja, oder später im Tempel, und zwar im Allerheiligsten. Dort finden wir sie über die Bundeslade. Sie überschatten quasi die Bundeslade. Und immer achten sie darauf, dass es heilig zugeht. Nicht jeder bekommt Zutritt. Sie gucken ganz genau, wer kommt hier herein. Sie passen da immer wieder auf. Also Heiligkeit und Herrlichkeit ist ihnen ganz wichtig. Sie werden zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 5 auch so genannt, die Cherubim der Herrlichkeit. Also kein Unbefugter darf in das Heiligtum hinein. Ja, zuletzt möchte ich noch die Seraphim nennen, ähnlich wie die Cherubim. Sie werden mit Namen eigentlich nur in Jesaja 6 so erwähnt. Etliche Ausleger meinen, sie tauchen nochmal in Offenbarung 4 auf, aber da gibt es auch Diskussionen darüber. Der Name Seraph bedeutet eigentlich so viel wie brennen. Das heißt, auch sie sind so brennende Feuerwesen. Und auch sie finden wir vor dem Thron Gottes. Da ist auch eine ganz enge Verbindung dazu. Was ist ihr Anliegen? Auch ganz ähnlich wie bei den Cherubim, die Heiligkeit Gottes. Denkt nochmal an Jesaja 6, wenn sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Im Gegensatz zu den Cherubim haben sie sogar 6 Flügel. Wir lesen davon, mit 2 fliegen sie, mit 2 bedecken sie ihren Körper und mit 2 ihre Füße. Ich wollte jetzt erstmal noch nicht so viel zu den einzelnen Engeln sagen, aber da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Kommen wir zu dem letzten und großen Punkt, das Anliegen der Engel. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Was zeichnet die Engel aus? Zuallererst ist es der Dienst. Der Dienst ist ein Wesenskennzeichen der Engel. In Hebräer 1 wird das sehr ausdrücklich auch gesagt. Da wird ein Kontrast gezogen zwischen Jesus und den Engeln. Und da wird gesagt, wenn wir von Jesus sprechen, muss uns bewusst sein, er ist der Sohn Gottes. Und dann ist die Frage, ja, aber wer sind denn die Engel? Was haben die denn für eine Funktion? Lass uns mal diese Stelle lesen, Hebräer 1, Vers 14. Diese Stelle solltet ihr euch auch merken, wenn es um die Engel geht. Ich glaube, da wird ganz viel gesagt. Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Also dienstbare Geister. Und sie verstehen sich auch als Diener. Und das passt ja auch zu ihrer Bezeichnung. Engel heißt ja so viel wie Bote, Gesandter. Und so sehen wir sie auch immer unterwegs, immer aktiv, immer im Dienst. Denken wir nochmal an den Patriarchen Jakob, der auf der Flucht ist. Und er hat diesen Traum von der Himmelsleiter. Und was sehen wir dort? Die Engel, die die ganze Zeit rauf und runter gehen. Sie sind bei Gott, empfangen irgendwelche Aufträge. Dann sind sie unterwegs, erfüllen den Auftrag. Dann kommen sie wieder zurück, berichten wahrscheinlich und holen sich neue Aufträge ab. Und es geht immer weiter. Also sie sind beständig in Bewegung. Eigentlich werden wir in der Bibel ja auch so bezeichnet. Wir sind auch Diener. Wir sind auch Boten. Und doch, vielleicht geht es dir auch so wie mir ganz häufig, dass ich den Eindruck habe, naja, die Engel, irgendwie scheint ihnen das ja so leicht zu fallen mit dem Dienst, die ganze Zeit auf Trab. Aber für mich ist das häufig so anstrengend, so mühsam, so viele Widerstände. Und da möchte ich uns einfach nochmal eine Sache bewusst machen. Die Engel kennen das genauso. Und dafür wollen wir mal den Propheten Daniel aufschlagen. Da wird das sehr, sehr deutlich gemacht. Das kann auch uns einfach vielleicht nochmal als Ermutigung dienen. Daniel Kapitel 10. Ich erwähne vielleicht nochmal den Kontext. Daniel bekommt da eine große Offenbarung von einer großen Drangsal, die kommen soll. Und das erschüttert ihn zutiefst und er fängt an zu fasten. 21 Tage lang fastet er und dann erscheint ihm ein Engel Gottes. Und als er ihn erblickt, ja, da haut es ihn regelrecht um. Er zittert am ganzen Leib. Und dann lesen wir Folgendes. Daniel Kapitel 10, ich lese mal ab Vers 12. Da sprach er zu mir, also dieser Engel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also am ersten Tag, wo er angefangen hat zu trauern, zu fasten, hat sich dieser Engel auf den Weg gemacht. Er hat aber 21 Tage lang dafür gebraucht. Also wir dürfen jetzt nicht denken, der braucht einfach ein bisschen länger. bei dem wird es normalerweise recht schnell gehen, er sagt ganz deutlich, ich bin aufgehalten worden. Und er erwähnt dort einen Fürsten von Persien. Und wenn wir das so weiterlesen, merken wir auch, es geht da gar nicht um einen irdischen König oder dergleichen. Hiermit ist wirklich ein Dämon gemeint. Er wird als Fürst bezeichnet. Und der widersteht ihm. Und dieser Kampf ist so heftig, dass er sich zum einen lange hinauszieht. Ja, und zum anderen braucht er sogar Unterstützung. Da muss dieser Erzengel Michael kommen, um ihm zu helfen, damit er überhaupt wegkommt von dort. Er sagt sogar später an einer weiteren Stelle, es gibt noch einen weiteren Kampf, um den er weiß. Er wird nochmal gegen einen Fürsten von Griechenland kämpfen. Und er sagt dazu in Vers 21, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Ich glaube, uns ist oft gar nicht bewusst, was da im Himmel geschieht. Was da für Kämpfe ausgefochten werden. Wir erleben das oft nur so am eigenen Leib und merken manchmal, Mensch, was für ein Ringen das ist. Gegen Sünde, Versuchungen und dergleichen, gegen Probleme. Aber im Himmel findet etwas statt, das ist noch mit einer ganz anderen Dimension. Und was wichtig ist, diese Boten lassen sich niemals aufhalten. Sie kämpfen und kämpfen, bis der Sieg errungen ist. Und was noch auffällig ist, sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen Hilfe. Und sie helfen sich gegenseitig. Und das sollte uns auch nochmal bewusst sein, wenn wir unsere Kämpfe ausfechten, seid euch nicht zu schade, andere dazuzuziehen. Wir brauchen uns. Wir brauchen uns in unseren Kämpfen. Wir brauchen das, dass andere für uns beten, für uns ringen. Wenn die Engel Hilfe brauchen, sich gegenseitig brauchen, dann wir erst recht. Ja, welchen Dienst tun sie denn? Nun, zuallererst sind sie natürlich Diener Gottes. Das muss uns klar sein. Ihm unterstehen sie und Gottes Wille ist ihnen wirklich heilig. Also vergessen wir diesen Gedanken von Glücksbringer. Also dafür sind sie nicht da, dass sie einfach das tun, was ich mal gerne hätte. Sie tun Gottes Willen und darin sind sie unbestechlich. Aber wir haben das dann auch in Hebräer 1, Vers 14 gelesen. Wohin sendet Gott sie denn in ganz besonderem Maße? Und da hieß es, sie sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Es ist tatsächlich so, sie sind unsere Beschützer. Sie helfen uns. Gott ist das Heil der Kinder Gottes, liegt ihm so am Herzen, dass er ständig die Engel sendet, um uns zu helfen. Dürfen wir ihn auch mal dafür danken. Wir haben auch ganz tolle Geschichten darüber, schon im Alten Testament. Lot, der aus der Stadt Sodom herausgeholt wird von Engeln. Oder der Knecht Elisas, da ist so eine große Armee um die herum, das sind die Aramäer und der hat solch eine Panik und Elisa betet, dass Gott ihm die Augen öffnet und was sieht er plötzlich dort? Eine große Armee von Engeln, die sie beschützen. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit durch einen Engel, den Gott sendet. Und was uns vielleicht auch gar nicht bewusst ist, ihr Dienst geht sogar über unseren Tod hinaus. Wir lesen von diesem armen, geplagten Lazarus, als der stirbt, dann wird er weggetragen von Engeln, die tragen ihn in den Schoß Abrahams. Also verwundert euch nicht, wenn ihr die Augen schließt, wenn plötzlich Engel um euch herum sind und euch wegtragen. Also davon dürfen wir auch mal ruhig ausgehen. Der Dienst betrifft aber nicht nur unseren Schutz und unsere Bewahrung. Ich glaube, den Ungläubigen ist das gar nicht bewusst. Gott sendet die Engel auch immer wieder als Gerichtsmittel. Und gerade in Bezug auf Gottlose, da ist er eben nicht immer ihr Beschützer, sondern als Gerichtsmittel wird er benutzt. Die Männer von Sodom werden von Engeln mit Blindheit geschlagen, beispielsweise. Oder wir haben das gehört in der Apostelgeschichte, der König Herodes, der so stolz wird. Und dann bekommt er eine Plage. Und da ist auch die Rede, von wem die Plage dann kommt. Es verursacht ein Engel. Also wir sehen sie da immer wieder auch als Gerichtsmittel. Das war mir am Ende wichtig bei ihnen. Entscheidend ist bei denen immer wieder der Auftrag Gottes. Ob es um das Heil geht oder um die Bestrafung der Menschen geht. Ihnen ist nur wichtig, den Willen Gottes zu tun. Und das wünsche ich auch uns, gerade in der heutigen Zeit. Ich weiß das, viele Gedanken sind auch den Gläubigen heutzutage unbequem geworden. Und auch so manch ein Dienst ist Gläubigen unbequem geworden. Zum Beispiel viele Gläubigen haben sich davon verabschiedet, von dem Gedanken Mission. Ich gehe doch da jetzt nicht hin und bekehre da Menschen. Das soll uns bewusst sein, bei den Engeln ist es so, egal was Gott denen weitergibt, egal wie unbequem, egal welche Widerstände da sind, sie werden den Willen Gottes tun. Und daran sind sie uns auf jeden Fall Vorbilder. Ein zweites Anliegen von ihnen betrifft die Heiligkeit Gottes. Das haben wir ja besonders bei dem Cherubim und bei den Seraphim gesehen. Wisst ihr, sie stehen die ganze Zeit vor dem Thron Gottes. Und nicht ohne Grund sehen wir die Seraphim dort in bedeckter Haltung. Denen ist so bewusst, wie heilig dieser Gott ist. Also die erste Bitte vom Vater unser, geheiligt werde dein Name, das ist bei denen ganz, ganz tief. Wisst ihr, die haben gesehen, was Rebellion ausmacht, bei ihren eigenen Gefährten und auch bei uns Menschen. Und deswegen ist ihnen das so ein Anliegen, ja, dass es heilig zugeht. Und die gucken auch in unserem Leben darauf, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber die fragen sich ganz genau, wie geht es bei Johann zu oder bei jemand anders? Lebt der heilig? Wir haben dazu auch eine interessante Stelle, die ist in 1. Korinther 11. Da geht es eigentlich um die Kopfbedeckung. Das soll jetzt gar nicht das große Thema sein. Das große Thema ist da Autorität und Unterordnung von Mann und Frau. Da wird eine interessante Bemerkung gemacht, in 1. Korinther 11, Vers 10. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Dann heißt es, um der Engel willen. Das heißt, die Engel gucken ganz genau hin, wie wir Autorität und Unterordnung leben. Die haben ja beim Sündenfall gesehen, wie der Mensch aus diesen Ordnungen Gottes herausgebrochen ist. Und voller Bewunderung staunen sie jetzt, wenn die Menschen sich zurückbekehren zu Gott und plötzlich sich wieder diesen Ordnungen fügen. Wenn beispielsweise hier an dieser Stelle sich die Frau dem Mann unterordnet. Und voller Sorge sehen sie das, wenn das nicht mehr passiert, wenn Gläubige sich nicht so daran halten, weil ihnen Heiligkeit ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Also das soll auch uns bewusst sein. Sie selbst, ich würde sie mal sagen, das sind die treuesten Wesen überhaupt. Als es im Himmel einen gewaltigen Fall gab, diese Engel sind nicht gefallen. Wir sind gefallen. Diese Engel sind niemals gefallen. Und ich glaube, nicht von ungefähr spricht die Bibel deshalb auch von den heiligen Engeln. Die sind Gott immer treu geblieben. Letzter Punkt, das dritte Anliegen, was ich nennen möchte, und ich glaube, damit verbinden wir Engel auch immer wieder, das ist die Anbetung. Auch ein ganz wichtiges Thema. Also wenn ich an Engel denke, dann denke ich auch immer wieder an Lobpreis, an Anbetung. Sehr schön zu sehen bei der Geburt Jesu, da kommen sie vom Himmel herab und dann heißt es, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Oder denken wir mal an das Buch der Offenbarung, überall wo angebetet wird, sind Engel dabei. Ja, also die gehen sogar immer wieder voran. Denken wir an dieses herrliche Lied, würdig ist das Lamm. Da finden wir unbedingt die Engel. Ich habe mir die Frage nochmal gestellt, was facht Anbetung an? Wisst ihr, Anbetung wird letztendlich durch die Nähe zu Gott angefacht. In Gottes Gegenwart finden wir immer zwei Dinge wieder. Das muss uns bewusst sein. Zuerst ist es häufig eine Stille. Wisst ihr, vor Gottes Thron verstummt erstmal alles. Und das ist auch immer wieder notwendig, dass wir aufhören mit unserem Treiben, vielleicht sogar mit dem gottlosen Treiben, dass es zum Stillstand kommt. In Habakuk 2, Vers 20 gibt es auch eine schöne Aussage dazu. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Wisst ihr, wenn wir in die Nähe Gottes kommen, dann müssen wir uns erstmal bewusst sein, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Und daher kommt das auch, wenn wir in der Offenbarung lesen und dergleichen, dass die Menschen erstmal zusammenklappen. Dass ihnen erstmal klar wird, vor wem stehe ich da eigentlich? Und da ist absolute Stille. Da ist überhaupt kein Treiben mehr. Aber dann finden wir die zweite Sache. Gerade bei den Heiligen. Danach geht das immer wieder über in Anbetung, in Lobpreis. Wisst ihr, das ist dieser Gedanke, wie sollte ich vor diesem Gott stehen und ihm nicht Anbetung bringen? Das ist unmöglich. Und das Denken sehen wir besonders bei den Engeln. Deswegen preisen sie Gott beständig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das tun. Auch in der jetzigen Zeit, dass wir Gott anbeten. Wenn uns bewusst ist, mit wem wir es zu tun haben, dann werden wir nicht stille sein können. Dann werden wir anbeten. Also das Erste, Anbetung wird durch die Nähe zu Gott angefacht. Und dann noch eine zweite Sache. Da geht es nämlich um das Interesse an der Sache Gottes. Wer sich für Gottes Anliegen interessiert, der kann auch nicht stille sein. Und wisst ihr, die Engel sind sehr, sehr interessiert an dem, was Gott tut. Paulus drückt das mal so aus in 1. Korinther 4, Vers 9. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Also die Engel gucken ganz genau hin, was passiert, was mit den Menschen passiert. Da haben sie ganz, ganz großes Interesse. Und eine Stelle wollen wir dazu nochmal lesen. In 1. Petrus 1, Vers 11 lesen wir auch darüber. Entschuldigung, lesen wir Vers 12. Also ihnen heißt es dort, damit sind die alttestamentlichen Propheten gemeint, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die Engel interessieren sich für das Heil. Sie haben das ja genau gesehen. Was die gefallenen Engel betrifft, haben sie festgestellt, für die gibt es keinen Heilsplan. Die gehen auf ewig verloren. Und dann sind die Menschen gefallen. Und da sehen sie voller Erstaunen, dass Gott für die was vorbereitet hat, dass sie gerettet werden sollen. Das sehen wir auch wunderbar auch bei der Bundeslade. Die Cherubim überschatten die Bundeslade und sie schauen nach unten, auf den Sühnedeckel. Und was sie zuerst sehen, sind die Tafeln, die Bundestafeln, aber die sind leider gebrochen worden von den Menschen. Und jetzt sehen sie plötzlich, wie der Hohepriester hineinkommt mit Blut und er besprengt den Sühnedeckel. Und jetzt merken sie plötzlich, dieser Bundesbruch, das kann gedeckt werden durch das Blut Christi. Und das sehen sie voller Erstaunen. Und das ist es auch, was sie immer wieder antreibt zur Anbetung. Das, was Gott tut. Manchmal geht es dir vielleicht auch so wie mir, dass ich mich frage, warum mangelt es oft so an Anbetung, dass mir gerade überhaupt nicht danach ist, Gott zu loben. Wisst ihr, vielleicht liegt es auch genau daran, dass wir zu wenig in die Gegenwart Gottes kommen. Und deswegen flammt auch unser Herz nicht dafür auf, dass wir zu wenig darüber lesen, was Gott alles tut in dieser Welt und vielleicht auch zu wenig hinschauen, was Gott wirkt. Wenn dafür ein Interesse kommen würde, dann würden wir anbeten. Wir würden nicht aufhören können. Schließen wir mit diesen drei Anliegen. Die drei großen Anliegen der Engel, einmal der Dienst, die Heiligkeit Gottes und dann die Anbetung. Und ich wünsche auch uns, dass dieses Anliegen sich auch bei uns in unserem Herzen vermehren möchte. Amen.